Moin moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Lehmann und ich arbeite als Mediencoach. Aber früher habe ich unter anderem für Radio Hamburg moderiert. Auch das berühmte Osterevent, die Top 800. Und darum geht's auch gleich etwas ausführlicher. Heute ist Dienstag, der 2. April. Hier ist die spezielle Top 800 Episode und sie hat die Nummer 119.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen an diesem Nach-Ostern-Dienstag. Mein Name ist Sebastian Günther und normalerweise bin ich der Produzent dieses Podcasts. Aber keine Sorge, denn Ihr geliebter Marcel Becker, der ist natürlich hier auch im Studio. Aber heute nicht als Moderator, sondern als Gast. Denn, und das werden viele von Ihnen wissen, obwohl er gebürtiger Berliner ist, und das ist in Hamburg ja immer schwierig, gehört seine Stimme einfach zur schönsten Stadt der Welt. Jahrzehntelang hat er Radio Hamburg als Volontär, Moderator und Geschäftsführer begleitet und auch mit aufgebaut und groß gemacht. Zahlreiche deutsche Radiopreise gewonnen und den einen oder anderen Maßstab im Audiobusiness gesetzt. Inzwischen ist er bei unserem Hamburger Abendblatt nicht nur für Bäcker am Morgen zuständig, sondern auch unser sogenannter Head of Audio. Also für alle Audioprodukte des Abendblatts verantwortlich. Ich freue mich ganz besonders, ihn heute mal als Interviewgast zu haben. Guten Morgen, Marcel.
Ich hatte ein bisschen Angst vor der Einleitung, aber ich fand sie jetzt doch gar nicht so schlecht. Hat mir ganz gut gefallen, Sebastian. Der Fuffi, den ich dir gezahlt habe extra, der macht sich bemerkbar.
Und die nächste Person, die bei uns im Studio sitzt, die musste mir nicht mal Geld zahlen, denn sie ist wirklich eine gute Moderatorin. Nein, das war gemein, aber an unserer Seite sitzt nämlich die Person, die das Radiojournal mal als die schönste Stimme Hamburgs bezeichnet hat.
Zu Recht.
Während einige Moderatorinnen und Moderatoren einfach verschwunden sind nach einiger Zeit, ist sie zu einer wirklich festen Größe bei uns im Norden geworden, hat nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen viele, viele Erfolge gefeiert. Sie ist Fernseh-, Radiomoderatorin, Medientrainerin und Podcast-Kollegin. Ich freue mich ganz, ganz besonders, heute im Abendblatt Podcast-Studio Katrin Lehmann grüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung, Sebastian. Vielen Dank. Und es war schön, mal Marcel wieder zu sehen. Ja, ja.
Also das habe ich ehrlich gesagt selten gehört. Es ist schön, Marcel wieder zu sehen.
Aber was ich wieder verstehen kann, aber ich bin halt nett.
Also ging viel Geld heute anscheinend an alle Leute, die
ich
hier im Podcast
sind. Ich war gegen diese Episode. Ich habe es von Anfang an gesagt.
Ich finde es gut.
Man muss dazu sagen, dieses Treffen, was wir heute haben, wir nennen es mal locker Treffen, wäre vor einigen Jahren gar nicht möglich gewesen. Denn, was hättet ihr beiden da gemacht? Ihr hättet im Bett gelegen. Und warum? Da wärt ihr müde gewesen nach 65 Stunden Dauermoderation. Denn ihr beiden seid zwei der Pioniere von etwas, das einfach zu Hamburg gehört, nämlich dem Radio Hamburg Osterhitmarathon oder am Anfang die Top 800. Da gab es einen lustigen Werbespot und da habe ich gleich die Frage, ob du da singst, Marcel.
Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo.
Ich bin raus.
Da feiert man den Oster-Mega-Hits-Marathon.
Nee, das bin ich nicht. Aber ich finde, das ist mal wieder der Beweis, früher war nicht alles besser.
Aber ich hatte das auch mal in irgendeinem Ding, da haben wir auch so einen Song aufgenommen. Katastrophe, wirklich. Ja.
Ey, also ich ist ganz
doch,
lustig.
Das hören wir nicht.
Ganz lustig, aber ich hab's
doch,
nicht gesungen.
Wir hören es noch. Aber 65 Stunden ohne Schlaf, von morgen des Karsamstags bis zum Abend des Ostermontags, seit 1989, möchte ich kurz anmerken, vor meiner Geburt, wird bei Radio Hamburg gefeiert. Und zwar die von den Hörern ausgewählten Titel. Ausgedacht haben sich das damals zwei Volontäre. Mhm. Volontäre sind Journalisten in Ausbildung. Und zwar zum einen Stefan Heller. Mhm. Und zum anderen der hier anwesende Marcel Becker. Mhm. So Marcel, wie kommt man denn auf diese Idee?
Ja, also wir hatten scheinbar viel Zeit, uns was auszudenken. Nee, als Volontäre muss man mal sagen, Katrin, wir haben schon ganz, also ich würde sagen, 12 bis 14 Stunden haben wir eigentlich täglich gearbeitet.
Das waren lange Tage, harte Tage.
Das kann man,
wenig Spaß, viel Arbeit.
Ja, naja. Also Arbeit war es ja in dem Sinne eigentlich nicht. Wir haben ja, also ich habe es immer so empfunden, dass wir wirklich nur ein Hobby hatten.
Ja,
und zu Ostern war damals der 800. Hafengeburtstag ein Thema. Und irgendwie sind sind wir auf die Idee gekommen, 800 Hits am Stück zu spielen. Und dann haben wir die Idee unseren Chefs vorgestellt und dann meinten, ja, das können wir ja mal machen. Und dann haben wir gesagt, und wir würden das gern durchmoderieren. Dann haben die uns ein bisschen komisch angeguckt, haben gesagt, ja, könnt ihr aber mal machen, macht doch einfach. Also es war wirklich eher dieses Motto, macht doch. Und Katrin, du kennst ja auch noch ein paar Kandidaten aus der damaligen Zeit bei Radio Hamburg. Die meisten haben eigentlich gesagt, hört doch eh keiner und wir Festangestellten haben alle frei, ist doch super. Also man ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass Ostern jemand sich das anhören könnte. Das war eher so, wie füllen wir das Programm, wenn alle frei haben? Und dann haben wir einfach losgelegt und wir hatten eigentlich den Hintergedanken, natürlich nachts vorzuproduzieren und zu schlafen. So, aber Radio Hamburg hatte das gläserne Studio und wir fingen an und das wurde immer voller da im Foyer und die Leute klebten an der Scheibe und wir fühlten uns immer unwohler und haben dann irgendwann gefragt, warum seid ihr denn da? Und dann war die einhellige Aussage, wir warten darauf, dass ihr mal vom Stuhl fallt, weil ihr habt ja gesagt, ihr würdet durchmachen. Und dann war das mit dem zwischendurch mal schlafen natürlich kein Thema mehr. Es ging einfach nicht und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, es waren die schlimmsten Stunden meines Lebens, aber wir haben es irgendwie durchgehalten. Ja,
3 Tage und 2 Nächte. Und ich habe auch mal im Vorwege zu diesem Gespräch darüber nachgedacht. Das waren echt die Hörer, die und Hörerinnen, die uns damals so diesen Push gegeben haben.
Total.
Oder? Wenn die nicht gewesen wären, dann wären wir eingepennt und dann, wie oft habe ich gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Und da hat wieder irgendjemand da gestanden und irgendwie einen Osterhasen hochgehalten. Da verlohnt es sich, das zu tun.
Aber apropos Ostern, du hattest eben gesagt, zum Hafengeburtstag und jetzt ist es Ostern geworden. Die beiden Daten sind ja nicht so kompatibel eigentlich.
Wieso
kam es zu Ostern?
Ich weiß nicht mehr, wann in dem Jahr der Hafengeburtstag gefeiert wurde. Das war garantiert nicht Ostern, aber es bot sich halt an, über Ostern das Programm zu füllen. Weil diese lange Zeit, man muss sich ja überlegen, was man da macht sozusagen. Und wir haben da scheinbar irgendwie einen Nagel auf den Kopf getroffen, weil die Verantwortlichen gesagt haben, oh, super, super, dann brauchen wir uns ja um nichts zu kümmern. Macht mal. So ist das gekommen. Aber mit dem 800. Hafengeburtstag an sich, hast du recht, Sebastian, hatte das natürlich zu dem Zeitpunkt nichts zu tun.
So, Katrin, jetzt bist du ja auch eine Radio-Hamburgerin der ersten Stunde und jetzt sitzt du in der Redaktion und denkst, okay, jetzt kommen die beiden Verrückten und haben diese Idee. Weißt du noch, was du gedacht hast in dem Moment?
Als die Anfrage kam, ich habe mich gefreut. Ich finde das ist einfach eine tolle Idee, weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt unserer Generation das auch nachvollziehen können. Und selbst auch die Jüngeren, die sagen, ja cool, so eine tolle Sache, so eine super Idee, aus der dann sowas entstanden ist. Ne? Und das muss ich sagen, ich denke da mal gern dran zurück und bin froh, dass ich das habe mitgestalten und erleben dürfen, muss ich wirklich sagen.
Du hattest eben die beiden Verantwortlichen schon erwähnt, das waren Thomas Walde und Rainer Cabanis damals. Die waren so, ja, wunderbar, alle haben frei, wir können loslegen.
Ja, die Geschichte ist noch ein bisschen besser. Die haben uns erstmal das Okay gegeben. Also das muss man ja auch mal sagen. Die hatten den Mut zu sagen, lass mal die beiden Volontäre. Wir konnten ja eigentlich auch noch gar nicht moderieren und haben da mal ein paar Nächte irgendwie gemacht und haben uns wichtig getan. Also wir hatten auch ein sehr, 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 sehr großes Selbstbewusstsein. Das muss man mal sagen. Also das ist vielleicht auch nicht immer hilfreich gewesen im Umgang mit anderen Kollegen damals, die gedacht haben, jetzt drehen die ja völlig durch, nur weil die Ostern mal ins Mikrofon durften. Aber der Witz an der Geschichte ist, dass sowohl der Geschäftsführer als auch Rainer Cabanis und Thomas Walde die Sendung nicht gehört haben. Die haben Ostern gar nicht Radio gehört. Sie haben erst mitbekommen, was da los ist, als sie bei NDR 2 im Verkehrsservice gehört haben, dass der Speersort, die Straße, wo damals Radio Hamburg war, gesperrt ist, weil da Menschen auf der Fahrbahn sind. Das haben sie im Verkehrsservice und da haben sie gedacht, was ist denn da los? Und dann haben sie erst mal eingeschaltet, sind gekommen und haben uns die Schuld gegeben, dass die vielen Leute auf der Straße, erstmal haben wir Ärger bekommen. Es ist keiner reingekommen und hat zu uns gesagt, ey, das ist ja super, was habt ihr denn hier? Also, wieso sind die Leute da und ihr seid schuld? Und wir saßen da verschüchtert und verängstigt im Studio, haben gedacht, wieso sind so viele Leute hier? Die Busse kamen nicht durch, Polizei kam, und wir haben uns im Studio echt eingeschlossen, wir sind nicht mehr rausgegangen.
Ja, das war das große Finale, die Top 20 waren ja geheim damals. Es gibt die Anekdote, die habe ich im Abendblatt übrigens gelesen. Ihr habt das erste Finale auf dem Dach eines Autos moderiert.
Jein. Stefan hat die Musik abgefahren und ich habe dann irgendwann den Mut gehabt. Stefan hat mich, glaube ich, auch gesagt, du gehst jetzt raus. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und wir hatten damals einen Ü-Wagen und dann bin ich aufs Dach geklettert und habe da von da moderiert. War auch eine ganz schöne Aussicht, um ehrlich zu sein. Es ist schon beeindruckend, wenn du dir vorstellst, dass Leute wegen einer Radiosendung kommen und auf der Straße stehen. Also so, das ist unfassbar.
Das habe ich auch nie verstanden. Das kann doch nicht sein, dass die nur, weil wir da stehen oder nur, weil wir mal 3 Tage und 2 Nächte wenig Schlaf bzw. keinen Schlaf bekommen haben, da stehen und sagen, das ist doch super. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte, die sind doch nicht Madonna oder keine Ahnung. Warum kommen die alle? Aber das war einfach so.
Nee, ihr wart Madonna des Radios, könnte man sagen. Ja. Von der Frisur, Marcel, passt es auch. Ja. Wie bereitet man sich vor auf sowas? Also ihr habt ja beide diesen Marathon wirklich mal moderiert. Was ist Vorbereitung dafür? Schläft man erstmal oder trinkt man ganz viel Kaffee oder trinkt man gar nicht, sondern fragt sich, was man tut?
Ich glaube, man überlegt sich mehr, was man tun könnte und tut am Ende nichts anderes als sonst auch. Also bei Marcel war es ja so, die haben mit Stefan die beiden moderiert und ich bin später dazu gekommen mit Gunnar Krohn zusammen. Und unsere Vorbereitung bestand darin, vielleicht vorher mal ein paar Tage ein bisschen zu relaxen, aber man kann ja auch nicht vorschlafen oder so, das geht ja auch nicht. Und du hast halt wahnsinnig viel vorzuproduzieren, auch an Show-Openern, an Geschichten, die im Programm stattfinden. Und darauf haben wir uns konzentriert und letztendlich kann ich gar nicht sagen, ob wir da jetzt irgendwie, nee, wir haben nichts Besonderes gemacht. Wir haben einfach uns drauf gefreut und waren auch so überrascht über dieses Feedback der Leute, ne, wie die da standen und zu Tausenden am Ende da beim Osterhit-Marathon uns alle begleitet haben. Das war schon was Gänsehautmäßiges.
Was war das für eine Organisation? So, jetzt hattet ihr diese Idee durchgebracht, jetzt mussten diese Hits ja irgendwie zustande kommen und die Hörer sollten abstimmen. Und 1989 per Postkarte.
Ja.
Erstmal, wie organisiert man das? Und zweitens, wie viele Postkarten kamen denn?
Da kam irgendwann, ich weiß nicht, ob schon im ersten Jahr, aber irgendwann kamen da so um die 100.000 Postkarten. Das kann man sich heute ja nicht
mehr
vorstellen.
Überall standen Säcke rum mit diesen riesigen Haufen von Postkarten.
Und kannst du dich noch erinnern, Katrin, wir haben das organisiert bekommen. Da, ich glaube, ein Kollege aus dem Sales-Team damals hat so einen Deal gemacht mit Stielke-Buchhändlern auf dem Bahnhof. Nur die waren die Medienpartner für die Postkarten am Anfang. Und tatsächlich, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass überhaupt, wir sind ja ertrunken in diesen Postkarten. Dann gab es das größte Problem war, ach du Elend, wer wertet das denn jetzt aus? Weil wir saßen so da und haben gesagt, was sollen wir denn jetzt machen?
Und ja, das ist eigentlich die typische Volontärsaufgabe.
Ja, und wer hat es gemacht? Ja, die Volontäre, die das Ding dann auch, wir haben ja an dem Vorabend der Sendung, haben wir bis 10 oder 12 im Sender noch gesessen, weil es war halt nicht alles fertig. Keiner hat sich gekümmert, es gab keine Struktur, keine Organisation. Ich muss fairerweise sagen, es waren ja alle überfordert.
Ja, und man muss aber auch sagen, Marcel, ihr beide habt damals angefangen. Das war alles neu, als ihr beide gestartet seid. Es war eure Idee und wir sind erst 2 Jahre später nachgerückt. Also insofern, da war schon so dieser Flow drin. Man wusste in etwa, was passiert. Insofern das, was du da erzählst, das habe ich jetzt so ein bisschen geschmeidiger mitbekommen, aber ich kann das total nachvollziehen. Das war alles neu und da war niemand, der gesagt hat, cooler Heller, cool, Herr Becker, das wird schon, sondern erstmal
sieht schon. Und Katrin, aber daran wirst du dich noch erinnern. In einem Jahr, was mit den Teilnahmekarten passiert.
Ich sag es nicht.
Mit den Teilnahmekarten passiert ist.
Ich sag es nicht.
Der berühmte Gag, ist das Kunst oder kann es weg? Das ist Müll. Das Putzteam hat alle Teilnahmekarten weggeschmissen. Ja. Zum Glück waren die Titel schon ausgewertet, aber es hingen ja auch immer Gewinnspiele dran. Und da bist du ja sofort in im rechtlichen Problem. Ich weiß, Katrin, dass wir zusammensaßen und überlegt haben, wer sagt das denn jetzt dem Chef? Und wer durfte das dem Chef sagen?
Das erinnere ich überhaupt nicht
mehr. Ja, ihr habt das auf mich geschoben. Ich musste zu einer Kabale. Ich habe es dem Chef gesagt und dann haben wir alle unsere Freunde zusammengetrommelt und haben eine Telefonaktion gemacht, haben das auch erzählt, wir haben das zugegeben, was passiert ist und haben dann gesagt, bitte anrufen und sagt uns euren Namen. Dann kommt ihr in die Liste zur Verlosung. Es ging nicht anders.
Weil diese ganzen Typen mit den Karten, die standen im Musikarchiv, glaube ich. Ne? Und die Putzkolonne meinte das besonders gut. Es war ein tolles Team. Und dann haben die dann in einer Nachtschicht da die ganzen Tüten da weggezwiebelt. Und wir so nächsten Morgen so. Da ein paar Tüten waren noch irgendwo. Wir mussten aber auch, das war mal die Idee, dass wir die Karten im Studio dekorieren. Auch im
Schaufenster.
Im Schaufenster. Ja. Und da waren ja nur die ganzen Karten nicht mehr da. Also waren zwar noch 2 Säcke, aber es waren jetzt nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, 100 Säcke oder 200. Und dann so, wie machen wir denn das? Jetzt haben wir nur noch 10 Karten, die wir dekorieren müssen. Ja, das war lustig.
Aber Katrin, ein Gefühl hätte ich gern mal beschrieben. Und zwar 89, du kommst in den Sender und da stehen plötzlich diese ganzen Säcke. Was denkt man in dem Moment? Denkt man in dem Moment, okay, die Müllabfuhr streikt oder hat man das geahnt? Also habt ihr das geahnt bei dieser Idee, dass so viel kommt?
Nee, also das haben wir nicht geahnt. Ich habe irgendwie mich total mitgefreut. Ich fand immer, dass Marcel und Stefan unheimlich so innovativ unterwegs waren, solche Sachen einfach gewagt haben. Es war ja deren Idee. Und nee, aber das habe ich nicht gedacht. Ich fand das einfach super und es hat Spaß gemacht zuzuhören und zu sehen, was Radio entfachen kann. Das fand ich so irre und dann Teil dieses Ganzen sein zu dürfen, das war einfach irre. Das war ein schönes Gefühl.
Und Marcel, gab es einen Punkt, wo ihr beiden gesagt habt, was haben wir hier angerichtet? Wie können wir da raus?
Gute Frage. Zwischendurch bestimmt. Also die zweite Nacht morgens ist wirklich schlimm. Und ich weiß noch, dass Stefan, ja, wir haben Sportnachrichten moderiert. So ein Sporthelix lief da irgendwie Sonntagmorgens oder Montag, am Montagmorgen. Und Stefan ist während, lieber Stefan, wenn du das jetzt hörst, es stimmt einfach. Er hat moderiert, vorgelesen und während er moderiert hat, ist er ins Wachkoma gefallen. Er konnte nicht mehr, er hat nur noch geradeaus geguckt und konnte nicht mehr weitersprechen. So kaputt waren wir tatsächlich. Und ich sag mal, das, was mir am meisten geholfen hat mal, war, es kam so ein Haufen Piloten vorbei. So, aber so richtig auch Tom Cruise-mäßig, alle so in Lederjacken und mit verspiegelter Sonnenbrille und standen da so im Foyer und haben an die Scheibe geklopft, haben gesagt, sie sollen mal rauskommen, sie hätten was für uns. Und das war von irgendeiner Fluggesellschaft so. Und sie meinten, sie hätten das dabei, was sie auf Langstreckenflügen trinken.
Das ist ja auch ein gutes
sogenannter
Gefühl.
Fliegerkaffee, haben sie gesagt. Wirklich? Und ich weiß nicht, ob das eine ausgedachte Geschichte war, ich habe es geglaubt. Und wer musste es kosten?
Oh.
Aber ich habe danach gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich trinke ja keinen Kaffee. Und das Ding, ey, ich habe so ein Herzflattern gekriegt. Ich war also über Stunden aber wirklich unter der Decke sozusagen. Das hat wirklich funktioniert. Also falls die Damen und Herren das jetzt noch hören, vielen Dank dafür. Es hat mir einige Stunden gerettet, aber ich habe gedacht, ich sterbe.
Katrin, was war dein Getränk der Wahl während des Marathons?
Ich habe versucht, nicht so viel Kaffee zu trinken. Also ich trinke gerne Kaffee, weil man weiß, man kriegt dann so einen Herzkasper irgendwann. Ich habe versucht, viel Säfte, so ein gesundes Zeugs irgendwie zu mir zu nehmen. Und was mir auch noch einfällt, was Marze gerade sagte, das, was unheimlich geholfen hat, zu wissen, man ist nicht alleine. Also wenn ich alleine da gesessen hätte, wenn es jetzt die Idee gegeben hätte, das macht ein Moderator 3 Tage, 2 Nächte und sieht dann richtig alt aus danach. Ich meine, das wäre auf jeden Fall so gekommen. Das sahen wir aber auch so. Aber allein zu wissen, da ist noch jemand. An meiner Seite war Gunnar, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt verpatze oder was Mist baue oder einschlafe, dann ist Gunnar da und er wusste das bei mir auch und so war es bei euch ja auch, dass man sich immer auf den anderen verlassen konnte.
Bevor wir jetzt gleich mal reinhören in eure beiden Abenteuer, habe ich noch eine Frage und zwar, wenn man sich den heutigen Journalismus anguckt, wenn ich mir die ganzen Sicherheitsvorkehrungen angucke, die die ganzen Redaktionen haben, was hattet ihr? Gab es da jemanden, der an der Tür stand und gesagt hat, ihr könnt hier nicht einfach reingehen? Oder?
Ja, tatsächlich gab es jemanden.
Es gab jemanden, aber ich glaube auch im Nachgang, Marcel, wir hatten so einen vermeintlichen, ich will da niemandem zu nahe treten, unser Security-Man, der auch so für unsere Gesundheit checken sollte.
Ich glaub, Rolf.
Rolf, genau. Also, und ja, das war, glaube ich, eher so ein bisschen Showcharakter.
Aber das ist eine spannende Frage, weil Radio Hamburg, das muss man sich nochmal vor Augen halten, wir hatten ein gläsernes Studio, so fing das ja erstmal an. Und dann gab es eine sogenannte Drehtür. Und die war eigentlich immer offen, außer nachts, wenn, glaube ich, keiner mehr da war. Aber selbst am Anfang war die immer offen. Du konntest jederzeit bei Radio reinkommen. Und du konntest auch ins Studio. Das Studio war nicht gesichert. Und wir hatten tatsächlich mal eine Special-Sendung abends. Da ging es um Crash Kids. Und die waren extrem genervt davon und haben das Studio gestürmt und sind bis ins Studio gekommen. Und dann hat sich damals der Techniker, der die Sendung geleitet hat, übers Pult geworfen und verhindert, dass die da an den Reglern rumspielten. Und wir sind auch mal gestürmt worden von, die wollten, glaube ich, aber eigentlich zur Zeit und haben das Erste, was auf dem Weg war, das Zeitgebäude ist ja gegenüber, die hatten sich auch über die Berichterstattung Exilkurden geärgert und haben dann das Studio bei Radio Hamburg gestürmt. Ich glaube, sie waren sogar on air. Und danach haben wir eine Kombination an der Tür bekommen.
Was
wirklich absolut richtig war. Ja. Aber das heutzutage alles undenkbar.
Vor allen Dingen auch, also das, abgesehen davon, dass ja jeder reinlatschen konnte, war es ja auch so, dass die Hörer, die hingen da in den Laternen, in den Ampeln, die auf der Frittenbude gegenüber saßen, die hatten Campingmobile, die hingen überall. Also das war wirklich, wenn ich so, Leute, passt auf euch auf, nicht, dass ihr da irgendwo runterkracht, da war nichts.
Ja, eine andere Zeit und wir machen doch jetzt mal einen kleinen Zeitsprung und zwar, Marcel, wirst du dich freuen, deine Stimme im Jahr 1991 zu hören. Allerliebst. Und ein kleiner Hinweis, das Abendblatt kommt vor.
Und das weiß der Heller daher, weil er nämlich eine Top 802-Liste vor seinen Augen hat. Ich kann zwar kaum lesen, aber das war gar nicht schlecht, Stefan, für den Anfang. Diese Liste kann man sich hier abholen. Bei Radio Hamburg, wer sie nicht am Donnerstag sich aus dem Armblatt geholt hat, der holt sie sich ab. Hier bei Radio Hamburg am Speersort kann man sich auch das offizielle Top 802-T-Shirt kaufen.
Ja, und jetzt geht's weiter mit Platz 798.
Es geht weiter.
Shiner in your hand.
Also entweder ich war auf Koks oder das läuft zu schnell, oder? Das ist doch nicht voll, meine Stimme.
Voll speedy, doch, ist deine Stimme.
Ich dachte, wir haben damals
so moderiert. Wir haben so ein bisschen, ja,
ich glaube. Der Unterleger, also die speedy. Musik im Hintergrund war ja auch speedy. Also du bist wirklich hinter, also ich sag mal, ab Ostermontag am letzten Tag, so ab 12 Uhr, war man wirklich wie in Trance.
Das stimmt, da war man regelrecht high.
So, aber jetzt habt ihr das Abendblatt erwähnt.
Ja.
Und zwar habt ihr die Seiten des Abendblatts irgendwann gefüllt. Habt ihr da gedacht, jetzt haben wir es geschafft, als im Abendblatt groß diese Liste plötzlich verfügbar war?
Das war schon eine Absprache mit dem Abendblatt. Also das ist tatsächlich ganz lustig, weil das Abendblatt wurde dann zu Hunderten angeliefert bei Radio Hamburg. Das war eine Kooperation mit dem Abendblatt. Und die haben die Liste veröffentlicht, auch mit den Stunden, wann welcher Titel läuft etc. Und dann ist es so ein bisschen, Lars Heider hat die Geschichte bei uns hier im Podcast auch gerade erst erzählt, mit dem Immobilienteil des Abendblatts. Also den hast du früher rausgenommen und hast das Abendblatt irgendwo hingeworfen. Und so war es mit der, also das liebe Kollegen vom Abendblatt, dass ich das jetzt auch nochmal ausdrücklich sage, am Ostermontag, naja eigentlich schon am Ostersamstag, war der Speersort vor dem Studio voll mit dem Abendblatt, aber weggeschmissen, weil die Leute nur die Liste rausgenommen haben. Und dann haben wir nämlich im nächsten Jahr nur noch die Listen angeliefert bekommen, nicht mehr das komplette Abendblatt. Aber es war eine tolle Kooperation damals, weil Abendblatt ist ja eine Macht. Wie damals, wie heute in der Stadt, das war einfach natürlich super, weil es die Sendung an sich extrem aufgewertet hat, muss man einfach mal sagen.
Aber es war auch so, finde ich, mit großem Respekt, wenn man dann diese Liste vorher gesehen hat und dachte, so Gott, das musst du alles durchmoderieren. Ja. Das ist ganz schön viel. Aber ja, ich weiß, erinnere das genau. Und die Leute haben es geliebt, dann die Listen abgehakt, wir natürlich auch. Und wie genau die zugehört haben, wenn wir irgendwas, weil wir müde waren, mal irgendwas falsch gemacht haben. Da hatten wir mal einen Song übersprungen oder wir haben einen nur kürzer gespielt, weil wir Zeitdruck hatten. Dann, nee, so geht's aber nicht. So, alles klar, dann nochmal von vorne.
Ja, die konnten ja sogar reinkommen ins Studio. Ja. Und sagt mal ehrlich, jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung, da geht ihr die Liste ja durch. Gab's da manchmal so Momente, wo ihr gedacht habt, oh, nicht der Titel, meine Güte, da hole ich mir einen Fliegerkaffee.
Ja, das gab's auf jeden Fall. Da gab's Titel, wo ich dachte, oh Gott, du meine Güte, gut, dass wir den im Tagesprogramm nicht spielen, aber letztendlich, wenn die Leute sich das wünschen, warum denn nicht? Also dafür ist ja dieser Marathon da gewesen.
Ja, und ich muss auch im Nachhinein sagen, ich glaube, wir haben teilweise uns auch über Künstler lustig gemacht, was nicht nett war. Also wirklich, wo man einfach sagt, das würde man heute aus gutem Grund tatsächlich, und hat nichts mit Woke-Sein zu tun, das würdest du heutzutage nicht mehr machen. Wir haben uns damals wirklich über alles, was uns nicht gefiel, lustig gemacht. Und das war auch nicht in Ordnung, weil es haben ja so viele Leute den Titel reingevotet. Also über die hast du dich ja damit auch gleich lustig gemacht.
Ja, einerseits, aber ich weiß, wir sind in einer Zeit, wo man ganz, ganz filigran damit umgeht und sehr, sehr vorsichtig ist. Und ich sehe das genauso wie du. Man soll sich nicht lustig machen. Aber damals haben wir es wirklich böse gemeint.
Nee, nicht.
Wir haben es scherzhaft gemeint. Und wir wollten natürlich die Leute auch amüsieren. Und das war der Grund. Wir wollten nie irgendwie böse sein.
Und wir müssen ja auch noch mal eins dazu sagen, Katrin, vielleicht war es bei dir anders, aber wir haben ja teilweise auch nicht überlegt, was wir sagen. Wir haben einfach drauf losgeredet.
Du hattest auch gar keine Chance zu überlegen. Du kannst ja nicht 3 Tage, 2 Nächte vorher die Moderation schreiben. Da geht's einfach so drauf los. Da machst du dir vielleicht mal ein Stichwort. Ich weiß noch, wir hatten auch so ein Gewinnspiel nachmittags, das Radio-Roulette. Da ging's ja auch mal um Geld, ne? Und Gunnar hatte das noch nie gespielt. Und ich hatte am Wochenende schon vorher mal die Sendung moderiert, wo auch das Spiel, wo ich also wusste, wie das funktioniert. Aber ich war auch total fertig und Gunnar wusste es gar nicht. Und wir haben beide so ein Lachflash bekommen, als wir dann mit dieser Spielbank Hamburg in Verbindung standen. Und da ging's voll nach
hinten. Das war ja ein verkauftes Gewinnspiel. Die haben ja dafür gezahlt, dass wir das gemacht haben.
Also das wollte ich damit sagen, da war nichts viel mit sich vorher überlegen, da waren wir irgendwann nur noch so auf Autopilot.
Bevor wir jetzt gleich einmal noch deinen Take hören, Katrin.
Können wir auch gerne überspringen.
Nein. Wir haben ja immer wieder jetzt Gunnar Krohn erwähnt, vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Ex-Kollege von Radio Hamburg.
Genau, Gunnar ist auch ein Kollege gewesen von Radio Hamburg, auch ein guter Freund immer noch. Und wir haben beide damals als Dreamteam gemeinsam moderiert. Es war die erste Kombi mit einem Mann und einer Frau. Ne? Ihr beide die 2 Kerle vorneweg und wir beiden das erste gemischte Team.
Naja, ihr habt ja nicht nur moderiert. Wir gehen ins Jahr 1993 und haben ein wunderbares Stück von euch beiden. Wir können ja gleich fragen, wer es geschrieben hat.
Eine Frau. Ein Mann.
Ein Marathon.
Zwei
62 Stunden hier. Pünktlich zu Ostern, ja, wo gibt's das schon?
Na, wo denn?
Radio Hamburg, Top 104.
Ja, also ich fand das von Marze vorhin sehr schön gesungen.
Also das
in aller Bescheidenheit. Oh,
das Verrückte an der Nummer, das ist ja Englishman in New York, ne?
Ja.
Wir haben damals nicht nach den Rechten gefragt.
Nee, null, gar nicht.
Null, das hat uns gar nicht, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Also das würdest du heute auch nicht mehr machen. Kannst ja nicht einfach was von Sting umtexten.
Aber es war so lustig. Ja. Also ich muss sagen, ich kann überhaupt nicht 0,0 dichten oder irgendwas.
Und null. Du kannst auch nicht, du singst sehr gut.
Ja, das kann ich wenigstens. Aber das hat, also wir haben das gemeinsam gemacht, so diese Ideen gehabt, aber Gunnar hat den Text wirklich so auf Spur gebracht. Das war nicht ich. Ich kann doch nicht mal, wenn es um Jule Klapp geht, findet man einen Zweizeiler. Ich kann das einfach nicht. Aber ich habe damit gesungen, habe mein Bestes gegeben und das war das Ergebnis, nicht so gut, aber es hat Spaß gemacht.
Wie war das erste Mal, diesen Marathon zu moderieren für dich? Also hast du vorher nicht gedacht, oh, es wird nicht so schlimm, das wird schon gehen, oder hattest du sehr viel Respekt von vornherein?
Ja, das war so eine Mischung. Wir waren eben auch zu zweit und wussten, okay, egal was jetzt passiert, wir werden Spaß haben, wir werden uns eine schöne Zeit machen, wir werden unser Bestes geben, wir werden die Hörer unterhalten, so oder so. Aber wir hatten natürlich gar keine Idee, ob das so erfolgreich werden würde, wie es vorher war. Aber als dann so nach und nach, also auch schon am Tag 1, da die Hörer vor der Tür standen und dann am Montag beim Finale da Tausende, das wurde ja von Jahr zu Jahr mehr, das ist ja gar nicht nur, weil wir da standen, so gewesen, es wurde von Jahr zu Jahr noch mehr und das war einfach unglaublich. Wir dachten, das kann doch nicht sein, sind wir im falschen Film? Warum kommen die alle?
Haben die was anderes zu tun? Und vor allem, Katrin, der Witz daran ist ja, irgendwann kam ja mal die Polizei. Und zwar wollten mit uns mal in Ruhe reden. Und da hieß es, ja, da müssen wir jetzt auch dabei sein. Wir wurden zu dem ich dachte, Polizei, was ist denn jetzt bitte los? Und dann haben die gesagt, also Kinder, was ihr nicht mehr machen könnt, ihr könnt nicht so tun, als wenn ihr Ostern spontan, ohne dass ihr schuld seid, hier eine Veranstaltung machen. Stimmt. Das geht nicht. Also wir wollen euch das nicht verbieten, aber ihr müsst das anmelden. Und seitdem hatte das denn natürlich auch, will ich nicht sagen, den spontanen Charakter verloren, aber es war halt alles, es wurde immer größer, immer organisierter, ja. Weil es einfach auch, so wie du es auch vorhin geschildert hast, Katrin, es war ja dann zum Teil auch gefährlich. Ich meine, wäre damals jemand von der Ampel gefallen, wären wir ja unseres Lebens nicht mehr glücklich geworden.
Wir haben da gar nicht dran gedacht. Ne? Nee. Wir haben gesagt, die wissen, was sie tun, wenn die da oft auf die Frittenbude krabbeln, dann wissen die schon, was sie tun. Das ist doch auch ganz witzig, irgendwie das anzugucken, aber es war natürlich in Wahrheit gar nicht so.
Und dann ging das halt los mit einer Bühne, mit Security und so. So ist das überhaupt erst entstanden.
1989, gehen wir nochmal zurück. War dieses Finale geplant?
Nein.
Das kann man gar nicht.
Nein, das Einzige, was wir geplant hatten, war, dass wir gesagt haben, die Top 20 bleibt geheim. Und wir wussten auch nicht, wir wussten es wirklich nicht. Und wir haben dann verpackte CDs gehabt. Und ich weiß noch, dass eine CD hat Stefan dann ausgepackt und dann ist die genau zwischen zwei Pulte gerutscht.
Oh nein.
Bis wir die da rausgekriegt hatten. Und es ist, alles Blödsinn gewesen, was wir gemacht haben. Aber es ist gut gegangen. Aber trotzdem dieses geplant null.
Vielleicht ein kleiner Exkurs für die jungen Radiokollegen.
CDs?
Habt ihr im Endeffekt jeden Titel von der CD gespielt? Das ist ja für junge Radiokollegen gar nicht mehr denkbar.
Habt ihr noch Platten gehabt?
Ja, wir haben meines Erachtens CDs gehabt. Dann hatten wir diese Cartridges, diese Cards, ja. Ne? Das weiß ich. Aber ich meine, das waren CDs.
Opa und Oma erzählen hier aber gerade vom Krieg, ne?
Ja, aber warte mal, damals, ne? Als wir noch jung waren.
So, und jetzt möchte ich zu diesem Moment. 1989, ihr fangt an mit den Top 20 und jetzt sollt ihr raus. Seid ihr von alleine rausgekommen oder kam ihr und meinte, die wollen euch sehen? Ja, plötzlich war der ganze Spessort ja voll. Es war ja alles voll mit Menschen. Also wie war diese, weißt du noch, wie dieser Moment war? Und Katrin, warst du auch da? Also was ist da passiert in dem Moment?
Bei Marzel und bei Stefan, die ja angefangen haben, da war das sicherlich noch nicht absehbar, ne? Was wirklich passiert.
Ihr wart ja Angst.
Ihr habt die Dinger aufgelegt und wusstet auch nicht, was da die Top 20 sind. Bei uns war das auch nicht anders, aber wir wussten natürlich schon, welche Dynamik dieser speziell Ostermontag nehmen kann, ne? Dass da so viele Menschen kommen und vor Ort sind. Das wussten wir oder haben wir geahnt.
Wart ihr nicht die Ersten, die auf so einen Hebekran durften?
Ja, auf so einen Hebekran. Das war eigentlich eine ganz nette Variante, weil es war schon so ein bisschen Event-Charakter. man wusste, da passiert was. Aber es war noch nicht so mit fetter Bühne und mit jetzt kommen noch irgendwie 1000 Stars, sondern es ging wirklich darum, dass die Moderatoren am Ende von den Hörern letztendlich in Arm genommen wurden dafür, dass sie das 3 Tage und 2 Nächte gemacht haben. Und wir hatten da diese Hebebühne und wurden da hochgefahren mit so einem Kran und das war spektakulär. Und die Leute haben alle mitgemacht und musstest nur einen Satz sagen, haben sie dann mitgegrölt und so voll inspiriert. Das war unfassbar. Also auch da war die Müdigkeit weg.
Es gibt ja eine Anekdote, die Marcel mir immer sehr gerne erzählt. Ihr wart ja Volontäre und ihr habt etwas bekommen, was wenige andere hatten nach dieser Aktion. Und zwar was?
Das werden die Jüngeren auch nicht mehr wissen, was das ist. Autogrammkarten. Heute macht man ja Selfies. Aber damals Autogrammkarten war der Olymp für einen Moderator, oder Katrin?
Das war schon, ja, wir hatten Autogrammkarten. Das war schon was Besonderes. War aber auch, es fühlte sich irgendwie auch ein bisschen strange an, ne? Mhm. Dass da vorne im Foyer dann unsere Karten standen. Also bin ich das? Ach so, ja, stimmt. Ich arbeite ja hier. Das kommt wohl hin. Das war komisch, ja, stimmt.
Und erinnert ihr euch an den Moment, wo jemand kam und meinte, kann ich ein Autogramm haben? Ist das ein komischer Moment, wenn das zum ersten Mal passiert?
Ja, es ist komisch. Es fühlt sich so an, so als ob das jemand zu einem sagt. Man denkt so, mit wem redet der? Dann kann ich doch auch ein Autogramm von dir haben, wenn du jetzt eins von mir nimmst. So, was ich komisch fand, das fand ich okay, weil ich dachte, die machen das, weil sie die Sendung mögen und so. So. Aber beim Osterhit-Marathon kam auch wirklich an, haben dann Leute so ihren Bauch frei gemacht. Kannst du mir das mal hinschreiben, Katrin? Oder so hier auf den Arm. Ich so, ach du Scheiße, naja, das darf man ja nicht sagen. Aber das fand ich so gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall.
Jetzt springen wir doch nochmal ins Jahr 1992. Aber ihr könnt euch beruhigen, es geht nicht um euch beide. Denn ich habe einen gefunden, der 1992 mal über die Aktion gesprochen hat. Einen Hörer.
Auf jeden Fall eine spitze Aktion von dem Radiosender. Dort kein anderer Sender sowas auf die Reihe kriegt. Und auf jeden Fall gewinnt der Sender Radio Hamburg dazu diverse Zuhörer. Und ich find's einfach spitze.
Ich liebe den Schnack. Ich find's auch spitze. Ich find's super.
Ja, er hat recht.
Er hat recht.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war Volksfestcharakter. Also die Leute haben da gefeiert und Spaß gehabt. Und jetzt hat er ja einen ganz bestimmten Teil gesagt, den ich ganz wichtig fand. Kein anderer Radiosender hat das auf die Kette gekriegt. Ihr wart ja die Pioniere, Stefan und du. Was gab's denn für Feedback von anderen Sendern? Gab's Lob, gab's Kredit, gab's Jobangebote? Kamen die großen Sender, haben gesagt, komm, mach das bei uns? Oder haben sie es einfach geklaut?
Also ich weiß, dass OK-Radio was Ähnliches nachgemacht hat.
Die kamen uns doch besuchen.
Ja, das war ganz strange. Also ja. OK-Radio damals auf der 95.0 hat das Gleiche gemacht, wo wir so gedacht haben, haben sie da noch irgendwann wieder sein lassen? Mhm, aber in anderen Bundesländern, also FFN hat dann kurze Zeit später das Gelbe vom Ei über Ostern gemacht, weil anderes Bundesland ist ja Radio Hamburg auch nicht zu hören. Das ist in der Tat, glaube ich, in vielen Bundesländern dann als Idee kopiert worden. Ich tippe mal, wenn man mal ganz fair ist, irgendwo in Amerika wird es das vorher gegeben haben und wir haben das irgendwie mitgekriegt und gedacht, wir kopieren das. Ich will ja nicht mal behaupten, dass wir es uns wirklich ausgedacht haben. Mhm. Aber wir waren halt, wenn du die Ersten, der Erste bist, ist immer gut. Also von daher, und ich habe mich immer gewundert, warum so große öffentlich-rechtliche Sender es nicht gemacht haben. Das verstehe ich eigentlich bis heute nicht, weil die ja eine viel größere Power auch haben, was das ganze Backoffice angeht. Aber die haben es nicht gemacht. Nee. Also das ist schon toll.
Aber das wundert mich nicht, dass sie es nicht gemacht haben, weil die waren damals anders, als sie es heute sind. Das war damals sehr, glaube ich, was man so gehört hat, sehr, sehr steril, sehr, sehr. Und wir konnten ja wirklich uns ausprobieren. Ne? Bei uns wurde gesagt, okay, mach das. Wir haben auch dann mal Schelte gekriegt, aber wir haben ausprobieren dürfen. Und ich glaube, das ist beim Öffentlich-Rechtlichen ein anderer Schnack gewesen. Die durften das möglicherweise. Da war das nicht Programm, das tun zu dürfen, glaube ich. Anders als bei uns.
Aber wenn wir jetzt auf die konservativen Radiomacher noch mal kurz gucken, gab es da Feedback? Also habt ihr auch mal so Kollegen aus dem Radio gehabt, die gesagt haben, was, ihr Jungen, was macht ihr da schlimm? Und gab's sowas oder waren eher alle begeistert, weil sie gesehen haben, was das ausgelöst hat?
Ich glaube ja, ne? Also das war ja auch nicht irgendwas, wo man jetzt nicht sich mitfreuen kann. Wenn man dann sagt, das ist aber echt doof, was ihr macht und alle finden es gut und dann so, ja gut, dann findest du es eben doof, ist auch nicht so schlimm. Also ich habe eigentlich eher nur so Feedbacks bekommen, generell für die Sendung, für uns alle, die positiv waren.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe aber kein Jobangebot wegen der Top 800 bekommen. Nee, das kann ich leider nicht sagen.
Und ja, ich will nicht böse sein, aber die Marathon-Moderationsjahre sind ja ein bisschen her bei euch beiden. Wenige Jahre. Wenn ich jetzt morgen zu Lars Haider gehen würde und sagen würde, Abendblatt Super 900 mit Becker und Lehmann. Keine Chance?
Moment mal. Also ich bin sehr, sehr käuflich. Ich bin sehr, sehr käuflich, lieber Lars. Aber Ich glaube, also sowas wiederbeleben. Nee, nee. Außerdem gibt es das ja noch bei Radio Hamburg. Ich meine, wir sind, heute ist Dienstag. Also Radio Hamburg hat es ja gerade erst wieder gemacht.
Genau, gestern sind die Moderatoren aus dem Studio gefallen, ins Bett, die Armen.
Ja, aber die haben ja nicht durchgemacht. Das ist ja vorbei. Radio Hamburg ist ja verpfiffen worden beim Amt für Arbeitsschutz. Also.
So, jetzt wird es nochmal spannend.
Ja, kann ich aus erster Hand erzählen. Das war vor 2-3 Jahren, gab's einen Brief. Das Amt für Arbeitsschutz sagte, wir würden uns gerne mal mit euch treffen. Und wir so, oh nee, bitte. Ey. Und dann kamen die und haben uns auch den Brief gezeigt. Es hat uns jemand angeschwärzt und hat gesagt, hier wird gegen die Arbeit, gegen den Arbeitsschutz verstoßen. Und dann hat das Amt für Arbeitsschutz, die waren sehr, sehr nett, hat gesagt, wisst ihr was, wir wissen das ja seit 30 Jahren. Aber wo kein Kläger, deswegen haben wir auch nie was gesagt. Aber jetzt müssen wir aktiv werden. Ihr dürft das nicht mehr machen. Ihr müsst jetzt die Arbeitszeiten einhalten, die vorgeschrieben sind. Und deswegen gibt es halt jetzt die Top 800 so, wie sie ist. Selbst wenn du Verrückte finden würdest, die sagen, für 100.000 Euro jeweils.
Lars Heider, Katrin, kurz zuhören.
Ja,
200 eher.
Du 200, aber. Ich würde es schon. Also, ich bin so in finanziellen Schwierigkeiten, ich würde es schon für 100.000. Wir dürften es gar nicht. Es sei denn, du bist, glaube ich, Geschäftsführer, dann bist du raus aus diesem normalen, aus diesem Korsett oder freier Mitarbeiter. Ich glaube, Freier und Geschäftsführer, die dürften es, aber Festangestellte dürfen das nicht.
Gut, ja. Christian Siebert wird es dann also moderieren.
Unser Geschäftsführer, ja.
Der wird sich sehr freuen.
Der kann es alleine machen.
Oh Gott, der arbeitet. Wir feuern ihn an, wir stehen dann unten.
Ja. So, jetzt wollen wir natürlich noch mal euer Wissen testen. Und zwar gehen wir noch mal, Marcel, ins Jahr 1989 zurück. Wer war denn Platz 1? Weißt du das noch?
Ich glaube, aber da kann ich jetzt komplett daneben liegen. First Time, Robin Beck. Ich habe den Song damals gehasst, ich hasse ihn immer noch.
Aber dass du das noch weißt. Alle.
Und wie passend, oder?
Ja, das ist ja aber Zufall gewesen. Also es ist nicht, wir haben nichts gefaked, was das angeht.
Nein,
ich weiß bloß, über die Jahre, ich glaube immer in der Top 20, war immer drin Hamburg meine Perle und Summer of 69.
Stimmt, Hamburg meine Perle erinnere ich auch. Ja. Jetzt kommt, werde ich eine Frage gestellt bekommen. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht beantworten.
1993, ja. Auch eine Frau. Mhm. Wer war bei dir denn Top 1?
Das Einzige, was ich noch überhaupt an eine Top 1 mich erinnere, ist Time to Say Goodbye. Aber das wäre nun echt Zufall. Und
das ist auch falsch. Marcel, kannst du helfen?
Ich? Ja, ja, dann wird es wahrscheinlich Whitney Houston sein.
Oh. And I will always love you. I will always love you. Das war schön.
Ja, es war
sehr schön. Nicht mal mehr, aber
finde ich auch schrecklich, den Song.
Nein, der Song, den finde ich schön. Den finde ich wirklich schön.
Ja, eine der schönsten Stimmen. So, zum Schluss eine Frage, die, glaube ich, gerade an junge Volontäre geht. So, jetzt haben wir diese verrückte Zeit gehabt, die ihr beide, glaube ich, auch sehr genossen hat und die euch auch geprägt hat. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommen die jungen Volontäre und sagen, ey, ich habe diese abgedrehte, geniale, verrückte, unmögliche Idee. Ist das heute überhaupt noch möglich, sowas? Kann man im Radio noch so verrückt sein und sowas Tolles machen? Oder sagt ihr, schwierig?
Also ich denke, das hängt von denen ab, die das zu entscheiden haben. Ne? Wenn man da Leute hat, ganz oben an der Spitze, die sagen, wir vertrauen drauf, wir möchten das gerne, dann hat man die Chance. Man sollte sich auf gar keinen Fall, das kann ich nur jedem ans Herz legen, nicht trauen. Immer sagen, okay, ich kann Vorschläge liefern, wenn Nein gesagt wird, okay, aber bloß kreativ sein.
Ja, also ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn du einen verantwortungsvollen Posten hast, machst du dir natürlich automatisch mehr Gedanken. Und heutzutage habe ich das Gefühl, stehst du ja immer mit einem halben Bein im Knast, wenn irgendwas schief geht. Von daher, unsere Chefs damals waren wirklich sehr, sehr cool und locker. Das muss man ihnen einfach mal lassen. Ich würde immer noch behaupten, dass ich mich ein bisschen was traue. Also als wir beim das russische Konsulat angestrahlt haben mit Radio Hamburg von gegenüber, mit der ukrainischen Flagge, vor 2 Jahren, glaube ich. Da hatten wir natürlich auch Polizei denn vor Ort, die wollten mit mir reden. super nett.
Die wollen immer alle mit dir reden.
Die wollen immer reden. Die wollen ja immer erstmal reden. Das ist ja das Schöne, das kriegst ja nicht automatisch entschuldige bitte aufs Maul, sofort, sondern erstmal wollen sie reden. Und das sollte man dann ja auch tun. Aber du musst trotzdem bereit sein, ein bisschen über die Grenze zu gehen und notfalls auch mal richtig Ärger zu bekommen, eine Strafe zu zahlen. Es geht ja nicht so weit, dass du denn als Geschäftsführer oder Programmdirektor gleich gefesselt wirst und in den Knast wanderst. Das ist ja Quatsch. Aber es kann unter Umständen das Unternehmen Geld kosten. Da musst du abwägen. Und du musst dich was trauen. Also Sebastian, die Frage ist schon berechtigt, finde ich. Ich würde sagen, wenn du heute die Top 800 nochmal versuchst, so verrückt zu machen wie damals, scheiterst du an den Regularien.
Das glaube ich auch. Das ist schade drum. Und trotzdem sollte man versuchen, Dinge umzusetzen und in der Hoffnung, dass man auch jemanden hat, der an der Spitze ist, der sagt, okay, ich versuche das mit euch. Das ist natürlich ein Traum.
Und die letzte Frage an meine beiden Radiolegenden für heute. Lohnt sich Radio noch? Lohnt es sich noch, einen Job im Radio zu ergreifen? Ist Radio immer noch Herz?
Radio ist sowas von Herz. Also Radio ist aus meiner Sicht das schönste Medium, was es gibt.
Ja, also ich finde Podcast jetzt auch nicht so schlecht.
Ich finde Podcast auch schlecht. Ich meine selbst einen.
Aber es ist Audio. Es geht um Audio. Ich finde Fernsehen nicht so spannend wie Audio. Das muss ich einfach mal sagen.
Vielen Dank, Katrin Lehmann. Vielen Dank, Marcel Becker.
Sebastian.
Mein Name ist Sebastian Günther. Ich verabschiede mich mit einem ganz, ganz traurigen Hinweis. Für mich besonders traurig. Marcel Becker wird sich ein paar Tage Urlaub gönnen. Deswegen hören wir uns morgen wieder und die letzten Worte kommen wie immer natürlich vom Chef
höchstpersönlich. Ja, darf ich da mal was zu sagen? Also es klingt jetzt am Ende so, als wenn Katrin und ich uns hier irgendwie Sendezeit erschlichen haben mit der Top 800. Ich habe dich mehrfach versucht, Sebastian, von der Idee abzubringen. Das möchte ich an der Stelle nur noch mal sagen. Du sagst, das wäre jetzt eine ganz große Nummer. Jetzt sitzen wir beide hier und mal gucken, wie die Hörer das finden. Aber es ist nicht unsere Schuld gewesen, dass wir über die Top 800 geredet. Wir haben es gerne gemacht.
Oh, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Aber es war deine Idee. Das muss ich ganz deutlich sagen. Im Positiven wie im Negativen.
Sebastian.guenter@funkemedien.de. Schreiben Sie mir, wie doof ich bin.
Nein,
wir hören uns morgen wieder.
Bis dahin.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Nach langem Hin und Her will der Senat heute die Pläne für die neue Kühlbrandbrücke beschließen. Gestern hatte Wirtschaftssenatorin Leonhard die Pläne dafür vorgestellt. Wie erwartet soll es statt eines Tunnels eine neue, höhere Brücke werden. Leonhard rechnet mit Kosten von 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro. Außerdem will der Senat heute ein Alkoholverbot am Hauptbahnhof beschließen. Es soll für den Heidi-Kabel- und den Hachmann-Platz südlich vom Bahnhofsgelände gelten und es kann gleich nach dem Senatsbeschluss in Kraft treten. Die Bürgerschaft hatte den Weg dafür im Februar freigemacht. Etwa 2000 Menschen haben sich gestern trotz Regen zum traditionellen Ostermarsch in Hamburg getroffen. Sie wollten ein Zeichen für den Frieden setzen, vor allem mit Blick auf die Situation in Gaza und der Ukraine. Laut Polizei gab es eine Gegenveranstaltung mit rund 50 Teilnehmern.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.